Ja, es ist schön, nach längerer Zeit mal wieder hier zu sein, im Wohnzimmer Gottes in Wiener Neustadt. Und auch den Lob, 5,5 Jahre, sagt der Helmut gerade, und auch diesen wunderbaren Lobpreis zu genießen, eurer Band und vom Johannes, die Lieder, die liebe ich. Ja, hat eine außerordentliche Gabe und das ist auch erfrischend für uns, für die Iris und mir und für mich. Und möchte Iris auch kurz vorstellen. Iris, steh mal auf. Seit 33 Jahren sind wir glücklich verheiratet. Ja. Ja, und es ist nicht immer möglich, aber diesmal war es dran und auch möglich, dass sie einfach mit mir reist. Ja, und das ist jetzt, wo wir schon groß erwachsene Kinder haben, ist es einfach mehr möglich, dass sie auf Missionsreisen mitgeht. Sie wird jetzt auch im Januar mit mir nach Kenia und nach Uganda gehen. Und ja, so, das liebe ich auch, wenn sie mit dabei ist. Ja, wiewohl die Iris ist mehr so eine organisierte deutsche Frau. Und wenn man in Afrika oder in Lateinamerika unterwegs ist, dann muss man sehr flexibel sein. Sei flexibel, sagt die Bibel. Ne? Und da, ja, das ist so auch meine Gabe, aber auch ich bin schon in manchen Ländern an meine Grenzen gekommen, aber in Österreich ist ja wie daheim auch, ne? Und wir fühlen uns sehr, sehr mit euch verbunden. Und zwar ganz, ganz liebe Grüße von der Emanuel-Gemeinde ausrichten, von den Geschwistern da, die zur gleichen Zeit 9:30 irgendwo, wir kennen wenige Gemeinden, die 9:30 wie ihr Gottesdienst feiern, wir auch, ne, 9:30. Ja, und da haben wir auch ein bisschen Zeit für den Herrn. Amen. Ja, ich denke, wir haben gestern einen guten Abend gehabt. Übrigens, die gestern Abend dabei waren, die Frau mit den Schlafstörungen, die kam doch noch nach vorne. So direkt nach dem Gottesdienst, sehr interessant, ne? Und da haben wir auch gebetet. Und ja, auch das, auch da hat der Herr dafür gesorgt. Ja, wunderbar. Und schön, dass ihr einfach auch gekommen seid. Ich möchte mal einfach all die bitten aufzustehen, die unter 30 sind. Stehen wir alle auf, die unter 30 sind. Halleluja, euch möchte ich mal besonders segnen. Ja. Ja, kommt, dreht euch mal um, die drumherum sitzen. Dreht euch mal um, segnet sie. Ja, streckt die Hände aus, segnet sie. Die brauchen Segen, die jungen Leute der heutigen Zeit. Halleluja. Und Vater im Himmel, wir bitten dich einfach, gerade für die jungen Leute, wir bitten dich, dass du sie segnest, dass du sie fit machst für diese Zeit. Herr, dass sie einfach auch dann später das Feuer weitertragen in Jesu Namen. Und auch die Kinder, die jetzt schon ja in den Kinderstunden sind, in Jesu Namen. Herr, diese Zukunft, diese Gemeinde liegt uns am Herzen, in Jesu Namen. Herr, lass diese Gemeinde weiter wachsen, lass sie weiter gedeihen, in Jesu Namen. Ja, und wir sprechen Multiplikation über euch aus, in Jesu Namen. Sei gesegnet. Amen. Amen. Wollt ihr gesegnet sein? Samuel, willst du gesegnet sein? Okay, Amen, dann ist es gut. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in unserer Gemeinde, die gucken auch immer gerne ein Filmchen. Also ich habe ein Filmchen mitgebracht. Ja, wollen wir das mal abspielen, direkt vor meiner Predigt. Ist es nicht toll, was so Menschen können, welche Fähigkeiten Menschen haben? Ja, dieser Mann da mit der Kettensäge, was der da zustande bringt. Ja, und unser eins, der läuft durch den Wald durch und sagt, auch ein schöner Baum. Ja, und so ein Künstler, der sieht in dem Baum schon was. Der hat es vorher schon gesehen und dann hat er auch die Gaben dazu, das zu machen. Ja, das ist doch faszinierend. Übrigens komme ich mir vor wie ein Pfarrer. Da vorne mit der Kanzel und hier mit der Decke da vorne, ja, weil das ist auch etwas, was übrigens den Helmut und mich verbindet. Der Helmut war ja, ich glaube, 15 Jahre lang Pfarrer und ich wäre fast einer geworden, evangelischer Pfarrer. Aber der Herr hat uns beide auf Abwege geführt. Preist den Herrn. Und deswegen sind wir hier zusammen hier. Und es hat auch gewisse Vorteile, weil ich denke, in der Freikirche kannst du wirklich kontinuierlich weiterbauen. Und so ist es auch bei uns, bei euch ist der Johannes schon in den Fußstapfen und wir haben auch einen zweiten Sohn, den Manuel, der schon Jugendpastor ist und der einfach vorbereitet werden kann, wenn ich mal, Ruhestand gibt's ja sowieso nicht im Reich Gottes, auch für den Helmut nicht, das ist die schlechte Nachricht, Helmut, kannst dich nicht hier zurückziehen und vom Acker machen, sondern du, ja, wirst hier bleiben, aber wir können dann einfach auch den Stab übergeben und wenn es Zeit ist und das ist doch etwas Wunderbares. Und in Kirchen ist es oftmals so, dass ein Pfarrer was aufbaut und der Nächste macht wieder alles kaputt. Ne? Und da hier könnt ihr kontinuierlich weitergehen und bei uns ist es genau das Gleiche. Ja, nochmal zu diesem Vision. Ja, zu dieser Mann, der hatte ja diese Vision, die Fähigkeit, sowas Fantastisches zu machen, ja, mit Instrumenten, mit Werkzeugen, wo man sich das kaum vorstellen kann. Aber so ist das, als ich diesen Clip gesehen hat mich das inspiriert. Weil da habe ich gesagt, so ist eigentlich unser Gott. Du und ich, wir haben einen visionären Gott. Wir haben einen Gott mit einer unvorstellbaren Vorstellungskraft. Ja, dass der einfach Dinge gesehen hat, da war noch gar nichts, so sagt die Bibel. Am Anfang war nichts und er schuf aus dem Nichts. Im Hebräischen heißt es Beschit bara Elohim Hashamayim beHaaretz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, die Himmel und Erde aus dem Nichts heraus. Ja, weil er ein visionärer Gott ist. Er hat es vorher geplant und hat es dann gemacht. Und zuerst schuf er die unsichtbare Welt, die wir eigentlich nur noch nicht kennen oder nur bedingt kennen. Einige haben ja Geistesgaben, der Paulus hat es anscheinend gehabt auch, dass er mal in den dritten Himmel entrückt worden ist und dort unaussprechliche Herrlichkeit gesehen hat. Ja, übrigens gibt's bei uns Christen keinen siebten Himmel. Ja, das ist etwas, so ein Konstrukt von anderen. Ja, aber das, in der Bibel spricht man vom dritten Himmel. Ja, und der erste Himmel ist der sichtbare Himmel. Das zweite ist der Himmel, ja, wo geistliche Mächte aus sich bewegen und vorhanden sind. Und der dritte Himmel, der ist einfach Gott, der Herrlichkeit Gottes und seinen Engeln, die direkt um ihn herum sein dürfen, vorbehalten. Und wie gesagt, Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt und er sah unaussprechliche Herrlichkeit. Und das ist doch etwas, ja, wir haben gestern darüber gesprochen, wir leben in der Endzeit. Und natürlich, wenn man die Offenbarung liest, wird vieles schwieriger werden. Wird es Wehen geben? Wird es Erschütterung geben? Werden Dinge losgelassen? Und das muss uns auch nochmal ganz klar sein, dass im Hebräerbrief, am Anfang des Hebräerbriefes heißt, er hält die Erde, die Welt durch sein Wort. Und da können wir dankbar für sein, dass er hält durch sein Wort. Und vieles ist zurückgehalten, immer noch. Vieles ist zurückgelassen, immer noch. Weil, wenn alle Verrückten losgelassen werden würden, allein Menschen, dann werden wir es absolute Chaos, überall. Aber das ist das, was in der Endzeit passieren wird. Es wird mehr und mehr von diesen auch problematischen und Verrückten losgelassen. Und deswegen haben wir Terror und ein Zeitalter des Terrors, was wir früher niemals uns vorstellen hätten können. Und das ist die schlechte Nachricht, es wird da in dieser Hinsicht schlimmer werden. Aber wir Christen müssen keine Angst haben. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und der andere Teil ist nämlich, dass die Herrlichkeit Jesu gerade in der Endzeit mehr und mehr sichtbar werden wird. Und am Schluss wird die Herrlichkeit Jesu vollkommen da sein. Das sind nur die Wehen, in denen wir sind. Und da müssen wir natürlich fit gemacht werden. Da gibt es auch Drangsale, da gibt es auch schwierige Zeiten für uns Christen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir Gemeinden hier in den noch freien Ländern beten für die Christen, für die verfolgten Christen und gefolterten Christen in den Ländern, ja, im Iran oder vor allen Dingen in islamischen Ländern, aber auch in Nordkorea und in China immer noch und in anderen, ja, wo wirklich einfach Christen sehr, sehr stark unter Druck sind. Und da müssen wir füreinander einstehen. Weil die brauchen wirklich diese Kraft, dass sie da durchhalten. Und wir aber auch, du und ich auch. Und deswegen war das Gebet auch für die Jugend, denke ich, ganz, ganz wichtig, weil die heutigen Anfechtungen sind viel, viel, viel größer wie die Anfechtungen in unserer Zeit damals, in meiner Generation. Aber wie gesagt, die Herrlichkeit wird mehr und mehr offenbar werden. Und Gott hat eine unsichtbare Welt geschaffen und das ist etwas verloren gegangen in der heutigen Christenheit. Auch ein Zeichen der Endzeit, dass man nur noch irgendwo guckt, habe ich genügend Versorgung? Ja, du hast gesagt, Geliebte, ich wünsche, dass es dir wohlergeht, dass du gesund bist, dass deiner Seele wohlergeht. Und da dreht sich oftmals das ganze Christsein nur um das Wohlergehen. Dass es mir wohlergeht und es gibt auch einen frommen Egoismus. Und ich denke, viele sind da drin. Und eben ein nur hier und jetzt haben wollen. Und ich denke, Gemeinde Jesu in der Endzeit muss wieder auf diese andere Herrlichkeit mehr ausgerichtet werden. Dass da eine Herrlichkeit ist, die auf uns wartet. Dass die Leiden und die Schwierigkeiten, die wir hier ertragen, ist nichts ist gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen ans Herz legen, es darf keinen Grund geben, dass du vom Herrn abfällst. Und die Bibel sagt, wenn 1000 zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, ja, wegfallen, du sollst stehen bleiben. Du sollst bewahrt bleiben. Du sollst da, ja, ich wünsche jedem Einzelnen, dass jeder Einzelne, der hier heute Morgen ist, er schafft, den Lauf vollendet. Und trotz dieser Erschütterung und trotz dieser Wirren dieser Zeit, da durchkommt. Gott hat uns kein einfaches Leben verheißen. Das denken viele immer. Aber Jesus ist nun mal kein Waschmittel. Ja, er wäscht weiser, ne, wie alles andere. Das ist doch nicht so, sondern Jesus ist der Herr, der uns anruft und sagt, folge mir nach. Er sagt nicht, hast du nicht mal Lust, mir nachzufolgen? Hast du nicht auch mal Spaß? Ich kann weiser waschen als alle anderen. Das ist falsch, ein falsches Denken. Sondern da spricht Gott an und er trifft auf die Gegebenheit eines Herzens. Und das ist einfach auch für Evangelisation, muss das uns ganz klar sein, du bist ein Botschafter an Christi Stadt, du bist etwas Hohes. Und du hast die Welt anzurufen und dann werden Gegebenheiten des Herzens, für die du nicht verantwortlich bist, werden sichtbar werden. Es werden immer zwei Sachen rauskommen, entweder Rebellion oder ein demütiges Herz, ein fügiges Herz, was sich dem Herrn unterordnet. Und unser Auftrag ist, die Welt anzusprechen, die Menschen anzusprechen in dieser Zeit. Du hast einen Auftrag für diese Zeit. Du bist hineingeboren, weil Gott eine Vision für dich hat. Weil sonst hätten wir doch uns bekehren können und sofort per Express in den Himmel abtransportiert werden können. Aber du und ich, wir sind da für einen Zweck, mit einem Auftrag. Aber ich denke nochmal, das zu betonen, da ist eine Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das sind Herrlichkeiten. Die Engel sind Herrlichkeitswesen. Auch der Feind selbst war ja der erste Engel, der geschaffen worden ist, der dann gefallen ist, aber er ist ein Herrlichkeitswesen. Und deswegen sollen wir auch nicht lästern über ihn. Sondern selbst der Engel Michael hat ja gesagt, der Herr strafe dich. Ja, wir sollen nicht lästern über Herrlichkeiten, die wir gar nicht kennen. Aber irgendwann mal, so sagt die Bibel, werden diese Herrlichkeitswesen uns untertan sein. Weil wir, du und ich, weil wir berufen sind, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Jetzt sind wir noch etwas niedriger gestellt, aber in der Ewigkeit, ja, wird es sichtbar werden, dass du auch ein Herrlichkeitswesen bist. Und ich denke, da sollten wir uns mehr auch drauf freuen, da sollten wir mehr auf Stärke draus beziehen, dass diese Zeit unseres Erdenlebens nur eine kurze Zeit ist und dass eine Ewigkeit kommt. Und ich komme ja aus Bayern, zwar kein richtiger Bayer, ne? Wir Franken sind ja was Besonderes, wir sind Nordbayern, ne? Und mancher Franke ist dann ganz stolz drauf, ne? Dass wir was anderes sind, Bayerns Preußen. Aber trotzdem, ne, können wir natürlich zu Bayern dazu. Und dann gab's ja diesen berühmten Engel, diesen berühmten Bayern im Himmel. Ja, und der da gestorben ist und dann irgendwie in den Himmel reinkam und dann musste den ganzen Tag schalmeien und musste den ganzen Tag Harfe spielen und Luja rufen. Und dann wurde es ihm furchtbar langweilig, ne? So ist da diese Geschichte recht lustig. Und dann ist so ein Engel vorbeigeflogen und dann hat er dann gefragt, hast du einen Schmäusler, ne? Hast du Briesen und so. Und wie gesagt, ist langweilig. Aber es ist völlig falsch. Die Ewigkeit wird ganz anders sein, weil wir werden den Schöpfer, den Visionär, den, der immer wieder was Neues machen kann, von Angesicht zu Angesicht sehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es wird in der Ewigkeit nicht langweilig werden. Sondern wisst ihr, was dann passiert? Er wird uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Und dann kommt wieder eine neue Herrlichkeit. Und nochmal was noch Neues Herrliches. Gott wird nicht aufhören mit Visionen. Es wird weitergehen und ich hoffe, du bist dabei. Also sind da völlig falsche menschliche Vorstellungen. Im Himmel wird es nicht langweilig, in der Ewigkeit wird es nicht langweilig, wenn diese neue Erde, dieser neue Himmel da ist. Und darauf sollten wir uns mehr freuen wieder. Ja, das ist diese andere Seite. Gestern haben wir gesagt, es ist wichtig, genügend Öl in der Lampe zu haben. Aber auch, dass diese Freude wiederkommt. Freust du dich darauf, dass da was auf uns wartet? Was Wunder, Wunder, wunderbar ist. Eines der Lieblingslieder meiner Omi war, wir werden auferstehen, wir werden auferstehen, wir werden auferstehen. Ja, einfach diese Freude, was da kommen wird. Wirst du auferstehen? Jeder von uns wird auferstehen. Aber wirst du mit dem Herrn auferstehen? Wirst du diese Herrlichkeit erleben? Darum geht's. Und dann hat noch Gott etwas Besonderes gemacht. Dieser Visionär. Er hat gesagt, so, und jetzt will ich mein unsichtbares Wesen sichtbar machen. Und dann schuf er die Erde. Und dann schuf er all das, was da drin ist. Sonne, Mond, Sterne, Pflanzen, Tiere. Und dann hat er was Besonderes gemacht. Über alles andere hat er gesagt, es werde und es wurde. Er hat gesprochen und es wurde. Aber an dir und an mir, an uns Menschen, hat er Hand angelegt. Wir waren ihm so wichtig, dass er uns mit seinen eigenen Händen geformt hat. Dass er seinen eigenen Atem, seinen Heiligen Geist, seinen Ruach in uns hineingeblasen hat. So bist du etwas Besonderes, schon per Schöpfung. Auch da ein Missverständnis. Da draußen, das sind nicht alles Gottes Kinder. Ne? Da wird ja auch immer gesungen, wir sind alles Gottes Kinderlein und kommen in den Himmel rein. So ist es nicht. Da draußen, das ist nicht Gottes Kinder. Das sind nicht Gottes Kinder. Du bist hoffentlich Gottes Kind. Da draußen, das sind Gottes Schöpfung, die aber auch eine Herrlichkeit haben und einen Wert haben, weil sie nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Jeder Mensch. Jeder Mensch. Und für jeden Menschen hat Gott eine Vision. Und deswegen braucht es uns, dass wir die Rettung dieser Menschen, die nach Gottes Ebenbild, die kostbar sind, nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, dass wir die Rettung zu diesen Menschen bringen. Gott hat nicht nur Vision für Einzelne, sondern große Visionen noch. Er hat gesagt, ich werde einen neuen Himmel, ich werde nochmal was ganz Neues machen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Oder neue Himmel. Im Hebräischen heißt es ja Hashamayim. Das ist ein Plural. Also neu, er wird was Neues machen. Und darauf können wir uns freuen. Und da werden wir, da bist du mit beteiligt. Da sind wir irgendwo in dieser Zeit, wo so was Neues am Beginnen ist. Und dann wird's aber auch persönlich. Gott hat Vision. Er kennt jeden einzelnen Menschen. Und Gott hat eine Vision für dich. Für jeden. Und er hat keinen vergessen. Manche denken immer, sie sind vergessen. Manche denken, Gott liebt sie nicht mehr. Aber ich sage denen immer, Gott hat dich schon geliebt, als du noch Sünder und Sünderin warst. Wie kannst du auf die Idee kommen, wenn du jetzt Gottes Kind bist, dass er dich weniger liebt? Gott liebt dich mehr denn je. Und er hat Vision für dich, hat Pläne für dich. Und wichtig ist, dass wir diese Pläne, ergreifen, dass wir diese Pläne einfach auch erfassen, dass wir da was hören von ihm. Und dafür brauchen wir geistliche Augen und geistliche Ohren. Aber du und ich, wir haben einen freien Willen. Wir können den Plänen Gottes widerstehen. Das hat Gott auch so geschaffen. Er will keine Automaten, er will keine Roboter, sondern du und ich, wir haben einen freien Willen. Gott hat einen Plan für dich, Gott hat eine Vision für dich, aber du kannst Nein sagen. Und es gibt Menschen, die Nein sagen. Das ist manchmal sehr bitter. Wir haben so eine eigene Familie, die Iris hat eine Schwester, die mal mit Gott ging und die sich dann von Gott abgewandt hat. Und jetzt erst vor kurzem hatten wir wieder ein Gespräch mit ihr und mit ihrem Mann, die durch sehr, sehr schwere Zeiten hindurchgegangen sind. Und da hatte Iris das nochmal auf dem Herzen gehabt, mit ihnen zu sprechen. Und haben gesagt, nein, für sie gibt's keinen Gott. Das ist alles nur ein Gedankenschema. Und da kommt nichts und da ist nichts. Und sie wollen auch nichts damit zu tun haben. Das ist ihre Wahl. Furchtbar, dass zu sehen und vielleicht in der eigenen Familie zu erleben, aber Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Wir können also die Vision zerstören, indem wir uns selbst zerstören, indem wir uns von Gott abwenden. Weil das ist ja das Furchtbare, was kommt für Menschen. Das müssen wir denen nicht sagen. Wir müssen uns nicht irgendwo da in die Straßen rein und sagen, ihr Sünder und die beschimpfen, sondern unter uns müssen wir sagen, gibt's eine Verlorenheit und die wird ganz schrecklich sein. Es gibt eine Auferstehung ohne Gott und es wird eine ewige Gottlosigkeit geben und da möchte ich nicht sein. Und ich hoffe, dass du auch nicht dabei bist. Aber jetzt zu dem Guten, zu dem Positiven. Gott hat einen Plan für dich, Gott hat eine Vision für dich. Und er sieht Dinge wie dieser Künstler. Und dann ist Gott auch, das kam mir vor Jahren, dieses Bild, diese Vision, wie ein Bildhauer. Ne? Und er sieht dann den Ernst, heißt du, gell? Er sieht dann den Ernst, so wie er ist. Und er hat vielleicht noch ganz andere Ideen und Pläne. Und wie ein Künstler. Und dann geht er ran an den Ernst. Und dann klopft er an ihm rum. Ne? dann klopft an ihn rum und schlägt Dinge weg. Der Michelangelo hat mal gesagt, ich nehme nur Sachen weg von diesem Marmorblock. Ich nehme nur was weg. Und so hat Gott, ja, so formt Gott unseren Charakter auch und nach seiner Vision. Und manche Dinge sind schmerzhaft, ne? Das ist ja nicht so, dass er ein Marmorblock ist, sondern das tut dann manchmal weh, wenn Gott was wegnimmt. Wenn er mal ein bisschen an uns rumklopft. Aber lass das geschehen. Sei auch da nicht irritiert, weil Gott hat eine gute Vision. Gott hat gute Gedanken für dich. Gott hat gute, ja, Motive. Er möchte, ja, dass du auch in schwierigen Zeiten besser wirst. Im Englischen sagt man das so gut, better or bitter. Ja, du kannst dich verbittern in schwierigen Situationen, aber du kannst auch besser werden. Du hast die Wahl. Deswegen auch, lasst uns auch da bereit sein, uns auch dem Klopfen und dem Hämmern Gottes auszusetzen. Wichtig ist, dass wir die gottgegebene Vision für unser Leben erkennen. Und das ist was anderes wie menschliche Zielsetzungen. Heute hat jede Firma eine Vision. Ne, heute haben wir Schulen eine Vision. Jede Gemeinde sollte eine Vision haben. Ja, aber oft viele sind menschliche Zielsetzungen, die auch als Vision bezeichnet werden. Aber wichtig ist, dass wir, du und ich, dass wir Gottes Vision für unser Leben ergreifen. Und da müssen wir auch prüfen. Und wir müssen unterscheiden lernen zwischen eigenen Ideen und zwischen eigenen Vorstellungen und Gottes Vorstellung. Die manchmal ganz verschieden ist. Und manche Menschen kämpfen jahrelang, manche Christen kämpfen jahrelang mit Gottes Vision oder mit ihren eigenen Vorstellungen. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, unsere Gemeinde ist eigentlich aus dem Hauskreis entstanden. Und wir hatten vorher, also auch einen starken Hauskreis, damals mit über 30 Leuten. Und da waren wir eine Leiterschaft von dreien und einer, der hatte ganz tolle organisatorische Gaben. Und war ein feiner Kerl so, aber er hat sich eingebildet, er muss Lehrer sein, er will Lehrer sein. Und dann hat er uns belehrt. Und er hat das dann immer so gemacht, damals gab es ja dann noch Konkordanz in Büchern. Und dann hat er eben dann, wenn er über Liebe, hat er dann die Konkordanz rausgenommen. Und da gibt es reichlich viele Bibelstellen über Liebe. Und die hat er uns dann alle nahegebracht an einem Abend. Das wurde dann ziemlich lang und ziemlich langweilig. Und er ging nicht davon ab, bis dann auch die geduldigsten Geschwister gesagt haben, also wenn der weiter lehrt, gehe ich raus aus dem Hauskreis. Das kann ich nicht mehr aushalten. Ja, seine eigenen Zielsetzungen, seine eigenen Visionen hatte, die aber nicht gestimmt haben mit Gottes Gaben und mit Gottes Vision übereins. Und deswegen kann es da was schieflaufen. Ja, und du kannst dich in einen lebenslangen Kampf da begeben und der nichts bringt. Wichtig ist einfach, dass du Gottes Vision für dein Leben erkennst. Und wo kommt die Vision raus? Wie immer, aus dem Wort Gottes. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Lass dich vom Wort Gottes treffen. Lass Gott wieder neu auch durch sein Wort zu dir sprechen. Und dann auch selbst, dass dich einfach auch innerlich der Friede Gottes leitet. Wenn du keinen Frieden hast, wie soll das funktionieren? Da kannst du nicht irgendwo Gottes Vision erkennen für dein Leben. Ja, wir Franken sagen in einem Gwerch, ne, wo es so hin und her geht und einem Kämpfen, da kann nicht viel irgendwo gehört werden, nicht viel gesehen werden. Es ist wichtig, dass du zur Ruhe kommst, zum Frieden kommst. Nimm dir Zeiten mit Gott. Nimm dir Zeiten, wo du mal runterkommst vom Getriebe dieser Welt, um Gottes langfristige Vision für dein Leben zu erkennen. Und dann gibt es auch noch liebe Geschwister. Der Paulus hat gesagt, nicht nur ihr habt den Geist Gottes, ich habe ihn auch. Und da gibt es Geschwister, die auch den Geist Gottes haben. Und die dann mitprüfen können, was ist die Vision Gottes für dein Leben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat eine Vision für dich. Und er möchte, wie wir es hier gesehen haben, nur als kleiner Vorschatten, wie wir es hier gesehen haben, er möchte was Herrliches aus deinem Leben machen. Was Wunderbares, was Einzigartiges. Du bist eine einzigartige Person. Und Gott will was Einzigartiges aus dir machen. Und will Einzigartiges aus dir hervorbringen. Und so besehen ist eigentlich, nicht wie in der Welt, so besehen ist jeder von uns eigentlich unersetzlich. Jesus hat mal zu Petrus gesagt, der Petrus hat erkannt, dass er der Messias ist und hat ihm gesagt, du bist Petrus, du bist ein Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und dann haben dann viele, ja, also haben Ausleger dann gesagt, na, also der Petrus kann ja nicht in der Fels sein, ne, und das klingt schon katholisch. Und dann ist ein Stein, ja. Und natürlich ist Jesus der Grundstein, aber ich glaube, dass Jesus, mittlerweile glaube ich, dass Jesus wirklich den Petrus als Fels bezeichnet hat. Und es war ja alles andere, er war ja mehr ein labiler Mensch. Aber Gott hat eine Vision gehabt, du bist ein Fels. Du bist ein Fels. Und auf dich baue ich meine Gemeinde. Und damit war er nicht nur er gemeint, sondern da andere, die auf ihn drauf gebaut wurden und dann wieder andere, die auf diese wieder drauf gebaut wurden. Und so entsteht Gemeinde und stabile Gemeinde. Und deswegen ist wichtig, dass alte Geschwister nicht sich vom Acker machen hier. Dass alte Geschwister hier bleiben und festes Fundament bilden und dass andere wieder draufbauen können und dass wieder andere wieder draufbauen können. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Plan für Gemeinde. Jeder von euch ist wichtig. Um praktisch einfach auch Vision Gottes zu ergreifen, die Gott für dich hat, musst du noch was lernen. Loszulassen. Loszulassen die eigenen Dinge. Die eigenen Vorstellungen, das ist gar nicht so einfach. Hast du schon gemerkt? Weil jeder von uns hat einen starken Willen. Wir hatten mal, ich komme aus diesem intensiven christlichen Zusammenleben. Bevor ich Gemeinde begonnen habe, habe ich Hauskreise aufgebaut. Und ich habe auch in einer christlichen Wohngemeinschaft gelebt. Als Studenten, ja, eine richtige Lebensgemeinschaft. Da waren zwei Familien drin und mehrere Mitstudenten und Studentinnen. Und da war so eine Kleine, ne, und die war so unscheinbar und die dachte immer, sie wäre schwach. Aber die hat uns alle kontrolliert. Ja, die wollte früh ins Bett gehen und mussten wir alle stille sein ab einer bestimmten Zeit, ne? Und dann haben wir nur noch irgendwo und so durch den Flur, ne? Flur bewegt, ja? Und das ist ich weiß es dir nach. Jeder von euch hat einen starken Willen, jeder und jede. Weil das, was du dir wirklich vorgenommen hast, das hast du immer durchgezogen, stimmt's? Das, was dir wirklich wichtig war, das ist nur eine Sache, wie es dir wichtig ist. Und wie, ne? Aber das, was dir wirklich wichtig war, das hast du durchgezogen. Und da steht oftmals etwas, widersteht etwas Gott. Und es ist wichtig, dass wir loslassen können, uns unter Gottes Vision und Gottes Gedanken für unser Leben unterordnen können. Nicht einfach. Aber ich möchte dich ermutigen. In einer Zeit und in einer Welt des Habenwollens, Habenwollens, Habenwollens ist Jesus hineingekommen und hat losgelassen, losgelassen, losgelassen. Er entäußerte sich selbst und war uns da ein Vorbild. Und da bist auch du berufen. In einer Welt des Habenwollens, Habenwollens, Habenwollens sind wir zu berufen, auch oftmals loszulassen. Loslassen Dinge, die uns beschweren. Loslassen die eigenen Ideen, loslassen all das und sagen, Herr, ich möchte frei sein für deine Idee, für dein für deinen Plan. Ich bin erst mit 22 so zum Glauben gekommen, kam aus dem christlichen Elternhaus, bin belehrt worden, bin meine Großmutter, die war schon eine so aus dem Pietismus, war so eine Stundenfrau, ne, und dann waren dann Veranstaltungen, da bin ich immer mitgeschleppt worden als Kind, meine Mutter auch und sowas, die war im EC und die haben mich da mitgeschleppt und das waren so Liebenzeller in Deutschland, heißt diese Gemeinschaft, ne, so landeskirchliche Gemeinschaft. Und da dachte ich als kleines Kind, alle Christen sind Schwaben, ne, weil da immer die Prediger Schwaben waren, ne, Faschte und Bäder und so. Ne, und da dachte ich das und da bin ich mitgeschleppt worden und ich war dann irgendwo immunisiert. Also ich habe dann doch nicht und mich dann später bin ich dann in der Naht gekommen in einem bekannten Knabenchor, da habe ich gesungen, war in vielen Kirchen in ganz Europa unterwegs und trotzdem hat es persönlich nicht gefunkt und dann habe ich auch kam meine Cousine zum Glauben, ja, vielleicht kennt ihr die Christiane Mack. Weiß nicht, ob ihr kennt, ne? Das ist meine Cousine, die kam vor mir zum Glauben und die hat uns mich dann irgendwie versucht, dann einfach auch dann ja zum Herrn zu bringen. Und dann habe ich gesagt, ich bin ein Kirchenchrist, wie mein Großvater auch. Ne? Und habe da lange widerstanden und dann bin ich doch auf einer Freizeit vor 40 Jahren, 1976, zum lebendigen Glauben gekommen und habe den Heiligen Geist erlebt und das war für mich der Schlüssel. Habe das Wirken, Reden und Wirken des Heiligen Geistes erlebt und das hat mein Leben wirklich komplett verändert. Ja, aber vorher habe ich da ja auch gedacht, ich wäre ein ganz guter Christ, aber habe nach ganz weltlichen Maßstäben gelebt, habe mit der Frau schon zusammengelebt in dieser Zeit und musste dann mein Leben völlig ordnen und verändern. Und da war ich, ich hatte vier Brüder. Und alle waren dann schon verheiratet und ich war sozusagen der Ladenhüter. Ne? Und weil ich, wie gesagt, vorher ein ziemlich, was diesen Bereich anging, ein ziemlich loses Leben gelebt habe, musste ich erstmal das in Ordnung bringen als Christ dann. Und dann wurde ich dann 23, 24, 25. Und dann kommen dann natürlich die Eltern irgendwann mal an. So meine Mutter hat gesagt, na, willst du nicht auch doch heiraten und so. Ne, und dann kommt dieser Druck, dieser elterliche Druck und da war es, aber mit 28 habe ich so gesehen, es ist jetzt dran. Und da habe ich dann eine junge Frau aus Jugend mit einer Mission kennengelernt, da dachte ich, das ist vielleicht die richtige für mein Leben, eine Amerikanerin. Und dann habe ich einfach das bewahrt. Dann kam ich auf den Einsatz mit der Iris zusammen. Und in Potsdam. Und Iris hat sich in mich verliebt und ich fand sie auch ganz hübsch. Aber wie gesagt, ich dachte ja, die andere wäre das. Ja, ich dachte, die andere wäre. Ne, da hatte ich schon länger drüber nachgedacht, habe dann der Iris auch gesagt, du, ich weiß, ich habe ihr reinen Wein eingeschenkt. Aber dann bin ich die war in Altensteig damals und dann bin ich nach Altensteig gefahren und dann, wie gesagt, und ich war mir nicht sicher. Und die hatte einen Ruf für Weltmission, ich mehr für Gemeindebau. Und dann hat es schon nicht gestimmt, diese andere Frau. Und weil ich hätte dann meine Vision aufgeben müssen und die hätte, oder sie hätte ihre Vision aufgeben müssen. Das ist ein guter Maßstab, einfach auch für junge Leute, dass du eine geistliche Vision für dein Leben bekommst. Von Gott. Weil da kannst du prüfen, ist das auch der richtige Partner. Oder die richtige Partnerin. Aber, und das ist die eigene Vorstellung, ich wollte natürlich auch dann irgendwann mal jetzt endlich heiraten. Wollte nicht mehr der Ladenhüter sein. Und der Halotri, haben sie früher gedacht, irgendwo in der Familie. Es dauerte gerade in der Familie dann Jahre, dass er gemerkt hat, hat sich wirklich was geändert. Nur am Anfang hieß es, der Eckhard ist fromm geworden. Ne? Aber mal sehen, wie lange dieser Zustand vorhält. Und er hat eben nicht aufgehört. Preist den Herrn. Und dann war das wirklich, also war das wirklich eine starke, ja, starke Herausforderung für mich. Und wisst ihr was? Ich habe losgelassen. Und ich habe gesagt, Herr, wenn das jetzt ich war da durcheinander, ist jetzt ihres oder diese andere? Und dann habe ich gesagt, ich lege das alles nochmal auf den Altar. Und dann hat mir der Herr die ihres gegeben. Ich habe losgelassen vorher. Und in Altensteig, auch das ist gut, stille Zeit zu haben und die Bibel zu lesen. Da habe ich meine stille Zeit gemacht und ich habe so kursorisch die Bibel durchgelesen. Und da gibt es ein Wort, glaube ich, in Jeremia steht das. Also, wo es heißt, und heirate nicht an diesem Ort. Nimm dir an diesem Ort keine Frau und so weiter und so fort. Es waren sehr, sehr, sehr deutlich, Zeuge, keine Kinder und so weiter. Es war ein sehr klares Reden Gottes durch das Wort. Lass dich durch das Wort Gottes leiten. Aber sei auch bereit, loszulassen. Sei auch bereit, loszulassen, wenn die Zeit aus deiner Sicht her drängt. Na, wenn man dann so 28, 29 wird, dann über die 30, dann fangen die Marotten an. Na? Und ich denke, das ist eines der Felder, wo viele Christen falsche Wege gehen. Wo ich als Pastor dann viel Leid auch erlebt habe und erlebt haben müssen. Wo einfach Menschen aus einem falschen Druck, den sie sich selbst gemacht haben, falsche Entscheidungen getroffen haben. Also lass los, um die Vision Gottes für dein Leben zu erhalten. Und sei auch bereit, gegebenenfalls auch da längere Zeit zu warten. In der Bibel gibt es reichlich Beispiele von Menschen, für die Gott eine Vision hatte, die aber dann Fehler gemacht haben. Als erstes Beispiel möchte ich euch mal den Abraham vorstellen. Ja, der Abraham, der hieß ja nicht immer Abraham, sondern Abram. Also hochgestellter Vater heißt das. Ehrwürdiger Vater übersetzt. Und eines Tages sprach Gott, nachdem er lange Jahrhunderte geschwiegen hat, sprach Gott diesen einen Mann an und sagt, Abraham, geh aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Und Abraham hat gehört. Aber wenn ich jetzt Abraham gewesen wäre, hätte ich gesagt, wohin soll ich gehen? Soll ich nach Norden gehen, nach Süden gehen? Osten, Westen? Gott hat gesagt, geh einfach. Und ich werde dich segnen. Und Abraham hat gehört. Abraham war gehorsam. Auch das wird heute unterbetont. Es gibt keine Gehorsamspredigten mehr. Habt ihr das gemerkt? Nur noch Gnadepredigten. Aber Gehorsam ist auch notwendig. Ja, dass du den Segen ererbst. Gnade ist ganz, ganz wichtig. Aus Gnade hat Gott Abraham angerufen und ihn sich auserwählt. Aber Abraham musste gehorsam sein, um diesen Segen, der auf ihn wartete, auch zu bekommen. Und er hat das dann auch gemacht. Aber auf diesem Weg, und so, ich denke, geht's uns vielen Menschen so, auf diesem Weg kam er in schwierige Situationen. Und dann hat er es als sehr gefährlich empfunden. Ja, da kam er zu den Philistern und dann war dieser Abimelech und dann hat er gedacht, oh, der bringt mich um. Ich habe so eine hübsche Frau, die will der ganz bestimmt haben. Und dann hat er die als seine Schwester ausgegeben, was nicht ganz unwahr war, aber eben auch Lüge, weil es seine Ehefrau war. Und er hat dann gelogen, hat betrogen eigentlich den Abimelech. Gott hat Gericht über den kommen lassen und dann kam das Ganze raus. Und dann hat er aber das ein zweites Mal nochmal gemacht. Bei dem Pharao in Ägypten hat er genauso wieder Angst, sich von Angst leiten lassen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und er hat sich von Angst leiden lassen, da wieder gelogen, wieder seine Frau als Schwester ausgegeben. Das Gleiche ist letztendlich passiert. Und da kam etwas in die Familie rein. Durch diese Sünde Abrahams kam da was rein. Der Isaak hat das Gleiche wieder gemacht. Hat auch seine Frau in einer Situation als Schwester ausgegeben. Ich weiß nicht, ob er wusste von der Geschichte seines Vaters. Und die nächste Generation, der Jakob, der hieß dann schon Betrüger. Und der hat dann auch kräftig manipuliert und betrogen. Gott hat ihn dann, ist ihm begegnet am Jabbok, hat ihn wieder zurechtgerückt. Und, aber es ging dann wieder in die nächste Generation und der Betrüger wurde dann betrogen von seinen eigenen Söhnen, die gesagt haben, der Josef, der ist tot. Wo er ein Leben lang gelitten hat. Und so setzte sich dieser Betrug und Lüge und Unwahrheit von Generation zu Generation weiter. Gott hat eine Vision für dich. Gott will nicht, dass sich solche negativen Dinge von Generation zu Generation bei dir nach fortsetzen. Gott will einen Stopp setzen. Gott möchte, dass du 1000 Generationen Segen begründest. Und so, wie gesagt, Fehler und Sünden bleiben nicht ohne Folgen. Das ist kein Spaß. Da kannst du was in Gang setzen und halte dich deswegen da zurück. Aber wie gesagt, wir sind Menschen und alle haben wir unsere Problemgebiete. Und Abraham hatte eben das. Und dann nicht nur, er hat dann lange gewartet auf diese Verheißung, auf diese Vision Gottes. Er hat ja gesagt, komm Abraham, komm mal mit hier an den Strand, guck dir den Sand der Meere, den Sand hier an, so viel Nachkommen wirst du haben. Schau zum Himmel, so viele Nachkommen hast wie die Sterne am Himmel. Und der Abraham, der hat eine einzigartige Fähigkeit gehabt, der hat es geglaubt, kindlich geglaubt. Und dann kam Gott, so nach 25 Jahren mal wieder. Ja, der Abraham ist nicht dauernd beballert worden mit irgendwelchen Prophetien, so zwischendurch, sondern Gott hat ihn mal wieder 25 Jahre warten lassen. Auch im Biblischen, auch in der Ewigkeit war es auch anders, ne? Also, manche Prophetien sind übrigens auch ganz kurz, ne? Der hat zum Beispiel zu dem Noah gesagt, ein prophetisches Wort, bau eine Arche. 3 Worte, bau eine Arche. Und dann ging lange Zeit einher und der Noah hat die Arche gebaut und dann hat gesagt, geh in die Arche. 2. prophetisches Wort. Geh in die Arche. Und dann 3. prophetisches Wort, geh raus aus der Arche. 3 signifikante prophetische Worte. Und immer sehr, sehr kurz. So kann es auch gehen. Und wie gesagt, Abraham, der hat auch, ja, hat, nach 25 Jahren kam Gott wieder, hat gesagt, das Gleiche wieder gesagt. Und Abraham hat wieder geglaubt. Und dann ging die Zeit noch einher und immer wieder kam das. Und dann hat die Sarah schon den Glauben völlig verloren. Und dann war es ja ihre Idee, die gesagt hat, so, geh doch zu meiner Magd ein, dass wir wenigstens ein Nachkommen haben. Wenigstens die Hälfte von uns beiden. Ja, und das hat der Abraham tatsächlich gemacht und daraus entstand Ismael. Und Ismael macht Israel bis zum heutigen Tag Probleme. Ja, es war ein Fehler, ein großer Fehler, den der Abraham gemacht hat. Und später hat aber Gott gesagt, höre auf das, was Sarah sagt. Aber da hat es einen falschen Rat gegeben. Nicht jeder Rat einer Frau ist richtig, aber manche schon. Ne? Zu mir hat dann einer gesagt, höre auf das, was Sarah sagt, ja. Und dann habe ich gesagt, bin ich froh, dass meine Frau nicht Sarah heißt. Also, na, aber ich höre schon auf meine Frau, gell? Weil ich habe das Element einer guten Ehe ist, dass wir Männer lernen, ja, Schatz, du hast recht, Schatz. Ne? Die Wahrheit soll ich sagen. Okay, gut. Aber wie gesagt, auf diesem Weg hat Abraham mehrere Fehler gemacht. Und trotzdem war der Begründer des Glaubens. Trotzdem war das andere, was überwogen hat. Und das ist das Starke. Trotz seiner Fehlerhaftigkeit hat Gott seine Vision durchgeführt. Und es kam der Isaak. Er war bereit, diesen Isaak die Verheißung nochmal auf den Altar zu legen. Das sind viele nicht bereit. Jetzt, wo Gott endlich gehandelt hat, dass sie dann die Verheißung auf den Altar legen. Abraham war das und er ist unser Urvater sozusagen. Aber der Gott hat seine Vision mit ihm durchgeführt und das und weil er das gemacht hat mit dem Abraham, das war Gottes Verdienst, nicht des Abrahams Verdienst. Er war ein normaler Mensch. Aber deswegen bist du und ich, deswegen sind wir hier. Na? Und da gibt's das Lied, Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham, ich bin eins von ihnen, eins bist du. So preisen wir den Herrn, kennt ihr das noch? Na? Und das ist wahr. Es ist mittlerweile, es sind, momentan sind es glaube ich 18 Millionen Juden und Milliarden von Christen, 2 Milliarden Christen, wegen Abraham. Und Abraham hatte ja den Jakob, hatte ja den Jakob als Enkel. Will jetzt nicht jeden, man könnte fast jeden nehmen, hatte den Jakob als Enkel. Und der Jakob war ja dieser Betrüger, hat seinen Bruder betrogen, hat seinen Bruder manipuliert, er hat die Schwäche ausgenutzt. Ich habe da immer damit gehadert, dass der am Anfang, dass da in der Bibel steht, er hat ihn von Anfang an den Esau gehasst und den Jakob geliebt. Er hat gesagt, das ist doch ungerecht, Gott, wie kann das sein? Aber ich denke, er hat eine Art gehasst von dem Esau. Dieses, ach, was soll das Geistliche, das ist mir doch eigentlich völlig wurscht. Mir ist ein Linsengericht, ein gutes Essen ist mir wichtiger, wie irgend so ein geistlicher Segen. Oder so ein geistliches Erstgeburtsrecht oder was auch immer. Und so gibt's viele Menschen, die nur das haben, das Materielle haben wollen, das jetzt will ich was haben. Und das mag Gott nicht. Und was er am Jakob geliebt ist, da hat, dass er Segen um jeden Preis haben wollte. Und ich habe meine Leute in meiner Gemeinde, habe ich trainiert drauf, dass ich gesagt habe, ihr Emanuelaner, wenn ihr gesegnet werden könnt, dann rennt. Dann rennt, eignet euch das an. Wenn du Segen bekommen kannst von Gott, dann renne. Dann lass nicht nach. Und ich habe ihnen auch gesagt, ja, lass dich segnen von deinen Eltern. Lass dich segnen von deinem Vater. Und ich habe einen Vater, der hat uns da war ich noch nicht mal 4 Jahre alt, uns verlassen. Und ich habe ihn viele Jahre nicht gesehen. Mit 12 ist er wieder, da war meine Mutter schon verheiratet mit einem zweiten Mann. Da ist er auf einmal aufgetaucht und wollte uns dann haben zu Ferien. Und er war nie Vater bis zum heutigen Tag, wie man sich das so vorstellt. Es hat einfach, er hat selbst nicht gelernt, das zu sein. Sein Vater wurde von Polen auf der Flucht erschlagen. Also er hat keine Vaterschaft selbst erfahren und hat es mir auch nicht weitergeben können. Und aber damals, wie sie noch verheiratet waren oder wie er noch bei uns war, da habe ich dann als kleines Kind, bin auf einem kleinen fränkischen Dorf groß geworden und dann habe ich Pfarrer gespielt in unserem Haus. Und dann habe ich alle Kinder zusammengeholt vom Dorf. Und die habe ich alle auf die Treppe gesetzt und ich habe dann da gepredigt und dann hat mein Großvater, der war Politiker und der war auch mal in Israel und er hat dann so Steine und Gräser und so Zeug da mitgebracht von Israel und das habe ich zu meinem Altar gemacht und habe dann da gepredigt, halt so kindlich. Und dann kam mein Vater zu, war völlig entsetzt, hat gesagt, der wird doch kein Pfarrer werden. Ja, es war ihm das Schlimmste. Und wisst ihr was? Ich habe dann später das erlebt, auch wo Gott was im Bereich Vaterschaft bei mir geheilt hat. Und dann hatte ich wirklich den Drang, zu meinem Vater zu gehen und kann sagen, ich möchte deinen Vater segnen, obwohl der kein von neuem geborener Christ ist. Und wisst ihr was? Im Alter, wie ich 50 Jahre alt war, hat er gesagt, du wolltest doch, dass ich dich segne. Also jetzt wäre ich bereit, es zu machen. Dann sind wir zusammen ins Schlafzimmer gegangen. Und dann haben wir ein langes Gespräch gehabt von Vater und Sohn, das erste Mal, glaube ich, überhaupt in meinem Leben. Und dann hat er angefangen zu beten, wie er halt beten konnte. Aber der hat mich dann gesegnet und hat gesagt, ich stehe voll hinter dir, dem Eckhart. Und ich möchte, dass, ja, auch, dass er jetzt Pastor ist und dass sein Dienst von mir gesegnet ist. Ja, mit 50 habe ich das dann bekommen. Und das kannst du auch bekommen, möchte ich ermutigen. Ja, das war das, was der, dieses Jakobsmäßige, was er gemacht hatte. Aber wie gesagt, der hat ja seinen Bruder manipuliert, dann hat er den um den Segen betrogen, zusammen mit der Mama. Und dann ist er geflohen zum Onkel Laban. Und wisst ihr was? Das war eben schon der Betrug in der Familie, der Laban, der war ja genauso schlimm wie der Jakob selber. Ne, der hat den Lohn 10-mal verändert. Du konntest dir nie sicher sein. Ne, und dann war der Kampf zwischen zwei Betrügern. Der Jakob hat gewonnen, wissen wir. Und ging dann mit großem Reichtum von dem Laban weg. Und war auf dem Rückweg. Und dann hörte er, dass sein Bruder kommt. Und er dachte auch, nach 20 Jahren wird er immer noch mich hassen und wird mich umbringen wollen. Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat dann seinen ganzen Reichtum aufgestellt. Zuerst das Kleinvieh. Vielleicht ist er ja mit dem Kleinvieh zufrieden. Dann das größere Vieh. Wenn er nicht mit dem Kleinvieh zufrieden ist, kann er auch das noch haben. Und dann hat er die Mägde und die Knechte und wenn er da nicht zufrieden ist und dann auch sogar seine Familie, nur er allein, weil er sich am liebsten hatte, ist am anderen Ufer geblieben. Ne? Er wollte sich schützen. Er wäre bereit gewesen, alles preiszugeben, seine eigene Familie, seine Kinder. Schlecht, ne? Alles war er bereit zu geben. Und da war er eben am anderen Ufer. Und dann wurde es Nacht und dann kam der Engel des Herrn. Und Gott war in diesem Engel. Und Gott rang dann mit ihm. Und Gott hat gesagt, so, ich sag's mal mit meinen Worten. Du kommst hier nicht weiter in deiner alten betrügerischen Art. Wie heißt du? Und dann musst du es rausgeben. Jakob, Betrüger. Ne, wie heißt du? Und Gott hat gesagt, stopp, weil ich habe eine Vision für dich. Du sollst nicht mehr Jakob sein. Du sollst Israel heißen, Gottes Streiter. Und hat ihn in dieser Situation verändert. Und der Jakob ging raus, nicht als der große Sieger. Das heißt, er hat gewonnen. Was hat er gewonnen? Er hat den Segen gewonnen. Der Jakob war sofort wieder da. Das kann man auch sehen, wie er sofort auch Besitz ergreifen wollte da. Weil Gott hat gesagt, wie heißt du? Jakob. Und wie heißt du? Er wollte den Namen haben. Er wollte schon wieder Kontrolle haben. Und das hat ihm Gott verwehrt. Sag ich dir nicht. Und wir wissen es, Jakob ging nicht als der strahlende Sieger raus, sondern hinkend. Aus manchen Situationen gehen wir hinkend. Und trotzdem hat er gewonnen für sein Leben und wurde Israel. Und weißt du, jeder von uns hat so ein tiefstes, das hat mir Gott mal gezeigt, jeder von uns hat so eine tiefste Sünde, ein tiefstes Problemgebiet, da sind wir sehr unterschiedlich. Der eine hat Probleme mit Sexualität, der andere hat Probleme mit Geiz, mit Habsucht, aber irgendetwas, wofür wir uns schämen, jeder von uns. Und das will Gott. Genauso wie bei dem Jakob damals. Ich glaube, dass der Jakob sich auch geschämt hat für diese Art und für sein Wesen. Und da ist etwas, ne? Lass diesen Sonntag nicht vorübergehen. Vielleicht bist du lange Christ und kämpfst immer noch mit dieser einen verborgenen Sache. Mit dieser einen Charaktereigenschaft. Sei nicht ein Christ, der hier Sonntag für Sonntag kommt und Jahresring um Jahresring ansammelt. Sondern Gott und sei nicht ein Christ, der nur Erleichterung sucht. Gott will Veränderung. Gott will Veränderung, nicht nur Erleichterung. Wir suchen oftmals nur Erleichterung. Gott, ist es mir so schwer? Habe ich mir auch selber schwer gemacht? Gebe auch zu. Aber dann suchen wir Erleichterung. Gott will Veränderung. Endlich Veränderung. Geh doch mal da radikal an dich selbst dran und sag, Gott, du bist mein Bildhauer. Jetzt schlägst du das Ding weg. Halleluja. Damit ich frei bin. In Jesu Namen. Das wünsche ich dir, dass wir, wenn danach rausgehen, dass du als veränderte Person rausgehst. Wenn du in die Woche gehst, du hast dann vielleicht da Zeit nochmal, heute Nachmittag oder Abend, dann vor Gott zu gehen, dann nimm dir diese Zeit und hau das Ding aus deinem Leben raus, was immer es auch sei. Und trotzdem, wenn wir das Ende sehen, Jakob musste durch vieles durch, eben wie gesagt, also dass er dann selber belogen worden ist, dass er selber eingeholt worden ist von der eigenen Schwäche. Aber am Schluss hat Gott seine Vision für den Jakob durchgeführt. Und das ist doch auch beruhigend. Und so hat es bei dem Josef gemacht, der auch, ja, der so das Lieblingssöhnchen vom Jakob war, ne, wo die anderen, die anderen Kinder keine Markenklamotten bekommen haben, sondern irgendwo aus Kick oder Aldi oder sonst wo, Hofer, also hier in Österreich, ne, was gekauft bekommen haben, der hat dann Bossklamotten getragen, ja, und das ist auch problematisch, wenn Kinder verschieden behandelt werden. Ich rate allen Eltern, Kinder gleich zu behandeln, weil die gucken sehr da drauf. Also wir haben zwei Söhne, die 15 Monate voneinander waren, ne? Josia und Manuel. Und wenn ich gesagt habe, Josh, jetzt bring du mal den Abfall runter. Aber der Manuel, ne? Sofort immer das Vergleichen. Und dann immer drauf gucken, der hat aber ein Krümelchen mehr als ich. Kennt ihr das von euren Familien? Bei uns ist es zumindest so, vielleicht seid ihr Österreicher Heiliger. Ne? Immer dieses Vergleichen und sowas. Und das ist auch angelegt. Aber es ist auch ein Recht, irgendwo auch gleich behandelt zu werden. Lasst uns Kinder gleich behandeln. Der Jakob hat es furchtbar falsch gemacht, hat den Josef bevorzugt. Und dann kam noch drauf, dass der Josef echte Gaben hatte, diese zwei Träume, und dann aber die er mal lieber für sich behalten hätten sollen. Aber das ist eins, begabt zu sein, und das andere ist Charakter. Worauf wird der Herr sehen später? Auf die Gaben oder auf den Charakter? Worauf wird er gucken? Er wird auf den Charakter gucken. Er wird gucken, wie viel du von Jesus aufgenommen hast. Ne, darauf wird er sehen. Aber ich muss mal kurz ein bisschen Wasser nehmen hier. Und wie viel du und ich wir von Jesus aufgenommen haben. Gaben werden irgendwann mal vergehen. Die sind wichtig, aber Gaben sind dem Charakter untergeordnet. Gott will, dass die Gaben auch dazu verwandt werden, auch dass unser Charakter sich verändert und der Charakter von anderen Menschen. Dass wir Ermutigung erfahren durch die Gaben. Josef war ein junger Kerl, konnte nicht damit umgehen, hat dann damit rumgeprotzt. Ihr alle werdet euch vor mich beugen, wenn mal Zeit kommen. Hat ja alles gestimmt. Aber dadurch kam Hass. Und in Familien kann manchmal, wisst ihr das? Auch als Christen kann manchmal gewaltiger Hass entstehen. Und dann sitzen sie fromm, ganz fromm im Gottesdienst, und zu Hause geht's wild einher. Ja, natürlich war es notwendig, weil Gott aus allem was Gutes machen kann. Es war im Plan Gottes, und es war auch die Charakterschule natürlich des Josef. Und Gott hat nur eins einfach bewahrt, sein Leben. Er war dann Sklave, hat dann wieder Erfolg gehabt, weil Gott mit ihm war. Dann kam dieser Angriff dieser Frau Potiphas, die ihn als Liebhaber haben wollte. Er hat ihm widerstanden. Wäre er verloren gegangen, wenn er dir gefallen wäre? Nein. Gott hätte ihm vergeben. Aber er hätte vielleicht den Dienst verloren, den er später gehabt hat, die Berufung, der zweite Mann im Staat zu werden. Und dann ging es weiter ins Gefängnis. Dann kamen wieder Wartezeiten. Und trotzdem hat Gott seine Vision für den Josef zustande gebracht. Seine Vision für den Josef. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, er hat seine Vision für den Petrus zustande gebracht, obwohl der total versagt hat. Er hat seine Vision für den Paulus zustande gebracht, obwohl der auch seine Schwierigkeiten hatte. Am Anfang war der anscheinend unerträglich, der Paulus. Den mussten sie wegnehmen erstmal, ja, weil er ein unerträglicher, vielleicht auch noch sehr stark gesetzlicher Typ war, ne, und an die anderen ja sonst was geheißen hat, wer weiß. Ja? Und so jeden hat er durchgebracht. Gott hat eine Vision für dein Leben. Und wenn er, ja, vielleicht noch eine Frau möchte ich bringen. Die Lea. Die Lea, viele sehen immer nur den armen Jakob, der betrogen worden ist von seinem Schwiegervater. Ne, dem da die hässliche untergeschoben worden ist. Vielleicht war sie gar nicht so hässlich, sie hat nicht so schöne Augen gehabt. Ja. Und war eben die Ältere. Und jetzt versetzt euch aber mal in die Lage von der Lea. Versetzt euch mal in die Lage von ihr, was mit der gemacht worden ist, dass ihr Vater sie einem anderen unterschiebt. Und sie dann die schreckliche Überraschung war. Könnt ihr euch das vorstellen, welche eine Ablehnung die Lea empfunden hat von ihrem eigenen Vater, so verkauft zu werden, so wie eine Ware verschoben zu werden? Und dann die schreckliche Überraschung sein zu müssen? Ich bin übrigens auch ein Überraschungspaket, dir ist auch. Wir sind beide nicht ehelich gezeugt worden und haben kürzere Monate gebraucht. Also meine Mutter war schon, glaube ich, im 7. Monat, wie sie dann geheiratet haben. Und dann ist ja dann da bist du dann das Überraschungspaket, aber wo nicht immer alle erfreut sind, ne? Wo dann Sorge kommt gleich, mit dir Sorge kommt, und eigentlich hat doch jedes Kind ein Anrecht dafür, dass sich Eltern freuen. Und das nicht irgendwo, da kommt der, jetzt kriege ich da ein Kind und was soll ich machen? Soll ich den heiraten oder nicht? Mein Großvater hat gesagt, du musst den nicht heiraten. Meine Mutter hat ihn trotzdem geheiratet, war dann auch kurz danach geschieden. Ne, so hat jeder von uns seine Geschichte. Und die Lea hatte auch da ihre spezielle Geschichte von Ablehnung. Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung war ihr Leben. Und dann hat sie gekämpft. Und dann hat die Rahel ja keine Kinder bekommen, die Geliebte war, die geliebte Frau. Und dann hat die Lea einen Sohn bekommen. Und dann hat sie das dem Jakob, denke ich mal, präsentiert und hat gesagt, Ruben, siehe, heißt es übersetzt, einen Sohn. Schau, ich habe einen Sohn dir gebracht. Willst du mich nicht anerkennen jetzt auch? Willst du mich nicht auch lieben? Anscheinend hat es nicht funktioniert. Und dann hat sie den Simeon, dann hat sie den Levi bekommen. Und nichts ist passiert. Und ab dem 4. Sohn hat sie dann eine Entscheidung gefällt und hat gesagt, und von jetzt ab schaue ich auf den Herrn. Von jetzt ab beziehe ich das nicht mehr von Menschen. Von jetzt ab preise ich Gott. Lobe und anbete ich Gott. Und Judah heißt Lobpreis. Und er wurde es. Dann später. Und wisst ihr was? Es gibt für jeden von uns 1000 Gründe aufzugeben. 1000 Gründe, nicht diese Version, die Gott hat, zu erlangen. Und wie gesagt, du kannst dich da rausstehlen. Du kannst die Vision Gottes auch widerstehen. Aber ich bin so froh, dass die Lea damals nicht aufgegeben hat. Es gibt 1000 Gründe, Anklage an andere Menschen zu sein. Und manche entscheiden sich, dass sie nur noch eine Anklage sind für andere Menschen. Das ist aber nicht deine Berufung. Dass sie ihr Opferdasein pflegen. Lea hat das nicht gemacht. Lea hat weiter in ihrer Berufung gelebt und wurde Mutter von 10 Stämmen. Oder ich glaube, nicht ganz 10, weil das waren ja auch Mägde, glaube ich, dabei. Ganz stimmt's nicht, aber von vielen Stämmen, sagen wir es mal so. Und wenn wir heute das ganze Leben von Lea betrachten, wisst ihr was? Ich gehe mal hoch und zeig's euch. Mehr als 3/4 dieses Buches wäre nicht geschrieben, wenn die Lea nicht gewesen wäre. Mehr als drei Viertel dieses Buches hätten wir nicht, wenn nicht Lea durchgehalten hätte. Wir hätten keine Psalmen, weil David ist der Nachkomme von Juda. Wir hätten keine Propheten, wir hätten Mose nicht, weil Mose war Nachkomme von Levi. Und es waren alles, ja, größtenteils Nachkommen von Lea, die dieses Buch geschrieben haben. Preis den Herrn. Weil Gott hatte eine Vision für diese Lea, die so viel Ablehnung erlebt hat. Und jetzt können wir sagen, jetzt können wir nach Jahrtausenden darüber sprechen, was Lea gemacht hat. Und der letzte ist Jesus. Gott hatte eine Vision für Jesus, dass er als sein eingeborener Sohn die Welt errettet. Und Jesus war gehorsam. Er hat's gemacht. Und er ging ans Kreuz. Entäußerte, wie wir es vorhin gesagt haben, er ließ los, entäußerte sich selbst. Er ging ans Kreuz. Und dann hat er gerufen, es ist vollbracht. Und es war nicht nur ein Siegesruf, sondern es war der Ruf zu Gott. Ich habe alles gemacht. Es ist vollbracht. Und dann waren diese drei Tage, bangen Tage. Und dann Ostern. Gott erhörte das Opfer Jesu. Und die Vision Gottes für seinen Sohn kam in Erfüllung. Und deswegen bist du und deswegen bin ich, deswegen sind wir hier. Halleluja. Gott hat Visionen. Und es ist wichtig, dass du deine Vision erkennst, die Gott für dich hat. Und dass du in diese Vision gehst und dass du Ja sagst. Und ich möchte jetzt so am Schluss, da könnte mir noch vieles sagen, da könnte man ein ganzes Seminar drüber halten, aber ich möchte so am Schluss meiner Predigt hier sagen, wer möchte Ja sagen? Dann stell dich auf deine Füße und sag, ja, hä? Heute Morgen. Wer möchte loslassen? Wer möchte auch die Dinge, die problematischen Teile seines Lebens, endlich ein für alle Mal raushauen aus seinem Leben? Dann stelle ich auch dazu und sage, ja, ja, Herr, zu deinen Visionen. Ja, Herr, zu dem, was du für mich hast. Und noch was ganz Wichtiges. Wir, auch prophetische Leute, wo ich wahrscheinlich einer davon mit bin, ja, wir sind nicht das Orakel von Delphi. Wir haben auch nicht den Auftrag, beständig deine Vision ja auszusprechen, sondern das musst du erkennen. Zuallererst du. Auch direkt zu Gott zu gehen. Du musst lernen, direkt zu Gott zu gehen. Und es ist schön, wenn mal auch was Prophetisches kommt, aber das ist nicht das Eigentliche. Das Erste ist, dass du selbst eine Beziehung zu Gott hast und dass du selbst, dass Gott zu dir redet, meine Schafe hören meine Stimme. Amen. Das ist ein Vorrecht, ein Grundrecht von uns Christen. Und Herr, das ist das, was ich bete, dass alle Schafe deine Stimme hören. In Jesu Namen. Und Herr, du siehst, es sind nahezu alle aufgestanden, die einfach gesagt haben, Herr, hier bin ich und du hast eine Vision für mein Leben. Ich liebe dich. Manche werden sagen, es war keine leichte Zeit, die jetzt gerade so hinter mir liegt, aber ich entscheide mich, in dieser Vision weiterzugehen, weil ein Lohn wird kommen. Und das, was du geplant hast, was du über meinem Leben ausgesprochen hast, das wird in Erfüllung gehen. In Jesu Namen. Kannst du dazu Amen sagen?
Amen.
Und im Namen Jesu und in der Vollmacht Jesu Christi, nicht in meinem eigenen Namen, zerbreche ich falsche Visionen. Sei los von Wahrsagerei, von Dingen, die in Familien sind. Sei los und frei davon, von Plänen des Teufels, weil der hat nämlich auch einen Plan für dein Leben. Und sei los von dem, in Jesu Namen. Und sei freigesetzt, in dieser Vision des allmächtigen Gottes zu gehen, in Jesu Namen. Halleluja. Sei los auch von Festlegungen von Menschen. Sei los auch von Plänen, auch gut gemeinten Plänen von deinen Eltern und von anderen Verwandten. Sei los und frei davon. Das, was Gott für dich geplant hat, das soll in Erfüllung gehen. In Jesu Namen. Könnt ihr auch dazu Amen sagen?
Amen.
Amen. Und dann glauben wir, Herr, dass du das bewirkst durch deinen Heiligen Geist. Amen.